Die inneren Zustände. Die inneren Zustände, die du während deines Lebens möglicherweise durchläufst, die dir aber vor allem bei deiner Entwicklungsarbeit begegnen, solltest du nun ausreichend wahrnehmen können. Ich kann sie nur mit Bildern, in diesem Fall Allegorien, beschreiben. Diese scheinen mir die Fähigkeit zu besitzen, komplexe Gemütszustände anschaulich zu verdichten. Andererseits bringt die Eigentümlichkeit, solche Zustände so zu verketten, als ob sie verschiedene Momente ein und desselben Prozesses wären, eine Variante mit in die immer unvermeidlich zergliederten Beschreibungen, an die uns diejenigen gewöhnt haben, die sich mit diesen Dingen beschäftigen.
Der erste Zustand, in dem die Sinnlehre vorherrscht, die wir zu Beginn dieser Schrift erwähnt haben, wird der diffuse Lebenstrieb genannt. Alles richtet sich nach den körperlichen Bedürfnissen, die aber leicht mit Wünschen und widersprüchlichen Bildern verwechselt werden. Dort liegen die Beweggründe und die Handlungen im Dunkeln. In diesem Zustand vegetiert man zwischen wechselnden Formen verloren dahin. Von hier aus kann man sich nur auf zwei Wegen weiterentwickeln: dem Weg des Todes oder dem der Mutation.
Der Weg des Todes führt dich in die Gegenwart einer dunklen und chaotischen Landschaft. Die alten Völker kannten diesen Durchgang und fast immer verlegten sie ihn unter die Erde oder in abgründige Tiefen. Manche besuchten dieses Reich auch, um später auf lichtvollen Ebenen wieder aufzuerstehen. Verstehe gut, dass unterhalb des Todes der diffuse Lebenstrieb besteht. Der menschliche Geist bringt wohl die Auflösung durch den Tod mit späteren Umwandlungserscheinungen in Zusammenhang und vielleicht verbindet er auch die diffuse Bewegung mit der Phase, die der Geburt vorangeht. Wenn du die Richtung des Aufstiegs verfolgst, bedeutet der Tod für dich einen Bruch mit deinem früheren Zustand. Auf dem Weg des Todes steigt man zu einem anderen Zustand auf.
Wenn man ihn erreicht, findet man die Zufluchtsstätte des Rückschritts. Von hier öffnen sich zwei Wege: der Weg der Reue und jener andere, der zum Aufstieg gedient hat, das heißt der Weg des Todes. Wenn du den ersten nimmst, dann, weil deine Entscheidung darauf abzielt, mit deinem vergangenen Leben zu brechen. Wenn du auf dem Weg des Todes zurückkehrst, fällst du mit der Empfindung eines geschlossenen Kreises in die Abgründe zurück.
Nun gut, ich habe dir gesagt, dass es noch einen anderen Pfad gäbe, um den abgründigen Lebenstrieb zu entfliehen, nämlich den Weg der Mutation. Wenn du diesen Weg wählst, möchtest du aus deinem leidvollen Zustand herauskommen, bist jedoch nicht bereit, einige seiner scheinbaren Vorteile aufzugeben. Dies ist folglich ein falscher Weg, bekannt als der krumme Weg. Viele Ungeheuer sind aus diesen Tiefen dieses gewundenen, engen Ganges heraufgekommen. Sie wollten den Himmel im Sturm nehmen, ohne die Hölle aufzugeben, und haben deshalb unendlichen Widerspruch in die dazwischen liegenden Welten gebracht.
Ich nehme an, dass du durch den Aufstieg vom Reich des Todes und durch bewusste Reue schon in der Wohnstätte der Neigung angelangt bist. Zwei dünne Träger stützen deine Wohnstätte, das Bewahren und das Scheitern. Das Bewahren ist falsch und unbeständig. Wenn du diesen Weg gehst, täuschst du dich mit der Illusion von Fortdauern, aber in Wirklichkeit fällst du rasch hinab. Wenn du den Weg des Scheiterns nimmst, wird dein Aufstieg mühevoll sein, aber der einzige, der nicht falsch ist.
Von Fehlschlag zu Fehlschlag kannst du zur nächsten Raststätte gelangen, die Wohnstätte der Abzweigung heißt. Achte auf die zwei Wege, die du jetzt vor dir hast. Entweder du nimmst den Weg der Entschlossenheit, der dich zur Erzeugung führt, oder du nimmst den Weg des Ressentiments, der dich aufs Neue zum Rückschritt hinabsteigen lässt. Hier bist du vor folgendes Dilemma gestellt. Entweder du entscheidest dich für das Labyrinth des bewussten Lebens und machst es mit Entschlossenheit, oder du kehrst voller Ressentiment zu deinem früheren Leben zurück. Zahlreich sind diejenigen, denen es nicht gelungen ist, sich zu überwinden und die hier ihre Möglichkeiten abschneiden.
Aber du, der du mit Entschlossenheit aufgestiegen bist, erreichst nun die Herberge, die als Erzeugung bekannt ist. Hier hast du drei Türen. Eine heißt Sturz, die andere Versuch und die dritte Abwertung. Der Sturz trägt dich geradewegs in die Tiefen und nur ein von außen kommendes Unglück kann dich in diese Richtung hinabstoßen. Diese Tür wirst du kaum wählen. Diejenige der Abwertung dagegen führt dich indirekt in die Abgründe, indem sie dich die Wege auf einer Art wirbelnder Spirale zurückführt, in der du ununterbrochen überlegst, was du alles verloren hast und was du alles geopfert hast. Diese Gewissensprüfung, die zur Abwertung führt, ist aber gewiss eine falsche Prüfung, in der du einige Dinge, die du vergleichst, unterschätzt und so in ein Missverhältnis bringst. Du vergleichst die Anstrengungen des Aufstiegs mit den Vorteilen, die du aufgegeben hast. Aber wenn du näher hinsiehst, wirst du erkennen, dass du nichts deswegen aufgegeben hast. Die Beweggründe waren andere. Die Abwertung beginnt dann, wenn man die Beweggründe verfälscht, die dem Anschein nach mit dem Aufstieg nichts zu tun hatten. Ich frage dich jetzt, wodurch wird der Geist verraten? Vielleicht durch die falschen Beweggründe der anfänglichen Begeisterung? Vielleicht durch die Schwierigkeit des Unternehmens? Vielleicht durch die falsche Erinnerung an Opfer, die es nicht gab oder die von anderen Beweggründen angetrieben waren? Ich spreche jetzt zu dir und frage dich. Dein Haus stand schon lange in Flammen. Deshalb hast du dich für den Aufstieg entschieden. Oder denkst du jetzt, dass dein Haus durch den Aufstieg in Flammen aufging? Hast du vielleicht einmal geschaut, was mit den umliegenden Häusern geschah? Es gibt keinen Zweifel. Du musst die mittlere Tür wählen.
Steige die Sprossen des Versuchs empor, und du wirst zu einer instabilen Kuppel gelangen. Bewege dich von hier aus durch einen engen und gewundenen Gang fort, den du als Unbeständigkeit erkennen wirst, bis du zu einem weiten und leeren Raum, wie eine Plattform, gelangst, der den Namen offener Raum der Energie trägt.
Es kann sein, dass du in diesem Raum vor der öden und unermesslichen Landschaft und vor der angsteinflößenden Stille dieser von riesigen, unbeweglichen Sternen verklärten Nacht erschrickst. Hier, genau über deinem Haupt, wirst du ans Firmament geheftet die einschmeichelnde Form des schwarzen Mondes erblicken, eines seltsamen, verfinsternden Mondes, welcher der Sonne genau gegenübersteht. Hier musst du auf den Tagesanbruch warten, in Geduld und Glauben, denn es kann nichts Schlimmes geschehen, wenn du ruhig bleibst.
Es könnte sein, dass du dir in dieser Situation einen schnellen Ausweg verschaffen möchtest. Wenn das geschieht, wirst du dich aufs Geradewohl auf den Weg zu irgendeinem Ort begeben, statt klugerweise auf den Tag zu warten. Du musst dich erinnern, dass hier in der Dunkelheit jede Bewegung falsch ist und im Allgemeinen Improvisation genannt wird. Wenn du vergisst, was ich dir jetzt sage, und Bewegungen zu improvisieren beginnst, sei sicher, dass du von einem Wirbelwind über alle Pfade und Stätten zurück in die finstere Tiefe der Auflösung geschleudert wirst.
Wie schwer ist es zu verstehen, dass die inneren Zustände miteinander verkettet sind. Wenn du sehen würdest, welch unbeugsame Logik das Bewusstsein hat, würdest du erkennen, dass der in einer Situation wie der beschriebenen blind improvisiert, verhängnisvollerweise beginnt abzuwerten, auch sich selbst. Dann tauchen Gefühle von Frustration in ihm auf und er verfällt bald dem Ressentiment und dem Tod, bis alles, was er an manchen Tagen wahrnehmen konnte, schließlich dem Vergessen verfällt.
Wenn es dir gelingt, an dem weiten Platz den Tag zu erleben, wird die strahlende Sonne vor deinen Augen aufgehen und dir die Wirklichkeit zum ersten Mal erhellen. Dann wirst du erkennen, dass in allem, was existiert, ein Plan lebt.
Von hier wirst du kaum hinabfallen, es sei denn, du möchtest freiwillig in dunklere Bereiche hinabsteigen, um das Licht in die Finsternis zu tragen.
Es ist nicht wertvoll, diese Themen weiter zu entwickeln, da sie einen ohne die dazugehörigen Erfahrungen trügen und das Verwirklichbare in den Bereich des Vorgestellten verlagern. Möge das bis hierher Gesagte nützlich sein. Wenn dir diese Erklärungen nicht nützlich erscheinen, was könntest du dagegen einwenden? Besitz doch für den Skeptizismus, der dem Bild einen Spiegel, dem Klang eines Echos, dem Schatten eines Schattens gleicht, nichts ein Fundament und einen Grund. Wenn dir diese Erklärungen nicht nützlich erscheinen, was könntest du dagegen einwenden? Besitz doch für den Skeptizismus, der dem Bild in einem Spiegel, dem Klang eines Echos, dem Schatten eines Schatten gleicht, nichts ein Fundament und einen Grund.